Erste Jubiläumsfolge unseres noch jungen Podcasts. Ihr hört nämlich die 10. Folge der Sportgondel. In der letzten Folge haben wir uns der Geschichte und dem Mythos des Münchner Olympiastadions gewidmet und in den 3 Folgen zuvor haben wir Athletinnen zu ihrem verschobenen Olympiatraum gefragt. Und unser heutiger Gast führt die Themen der letzten Folgen nicht nur fort, nein, er vereint sie sogar. Beachvolleyball-Profi Clemens Wickler hat sich bereits für Olympia 2021 qualifiziert und im Jahr darauf wird er bei den European Championships in München an den Start gehen. Und die finden ja hauptsächlich im Olympiastadion statt. Mein Name ist Luis Kochendörfer und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben wie die gesenkte Sau, muss es so sagen.
Hi Clemens, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi Luis, ich grüße dich. Schöne Grüße nach München, in die Heimat.
Danke, in Hamburg alles fit?
Hamburg läuft alles gut soweit. Ist zwar genauso heiß wie in München. Wir waren ja erst vor ein paar Tagen zusammen in München unterwegs. Da war es ungefähr gleiche Temperaturen wie hier, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ist ja gutes Beachvolleyballwetter.
Wollte gerade sagen, als Beachvolleyballer ist man da sicher der Sonne zugetan.
Auf jeden Fall. Wir waren jetzt im Februar, März, bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, waren wir in Brasilien. Da war es noch ein Stück wärmer und ich muss sagen, zum Spielen ist es manchmal auch ein bisschen unangenehm, wenn es zu heiß wird. Aber im Prinzip kann es für mich so nicht zu heiß werden.
Du hast gerade eben gesagt, wir waren in der vergangenen Woche zusammen in München unterwegs, denn wir waren beide beim Countdown-Kickoff-Event zu den European Championships. In 9 olympischen Sportarten werden im August 2022 die Europameisterschaften ausgetragen und ganz neu dabei ist jetzt dann auch Beachvolleyball als letzte Sportart noch dazugekommen. Wir beide waren beim Kickoff-Event im Olympiastadion in der vergangenen Woche. Wie groß ist bei dir die Vorfreude schon auf diesen Event?
Also die Vorfreude ist definitiv riesig. Es war schon immer ein Traum von mir, mal eine große Veranstaltung, ein großes Beachvolleyball-Turnier in München zu haben. Dass ich auch mal vor meiner ganzen Family, vor meinen Kumpels, ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei, aber mach mir keine Sorgen, spielen kann. Das wollte ich schon immer mal. Jetzt eine Europameisterschaft, das ist ein Riesenevent. Ich habe es im letzten Jahr erleben dürfen in Hamburg, was so eine Heimatmosphäre oder so ein Heimevent ausmachen kann. Und ich bin mir recht zuversichtlich, dass das in München wieder ähnlich cool wird.
Bei dem Kickoff-Event 2 Weltpremieren, da wurden 2 Filme vorgestellt. Da werden nämlich vom Organisationsteam werden Sportler jetzt 2 Jahre lang auf ihrem Weg zu Munich 2022 begleitet. Und du gehörst mit deinem Beachpartner Julius Tolle zu den ausgewählten Athleten der sogenannten Class of 22. Wie genau werdet ihr da begleitet? Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, das soll so ein Behind-the-Scenes werden. Sprich jetzt nicht die klassischen Bilder, die man kennt von Turnieren und so, sondern die wollen eher ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken, so den Sportler oder die Sportler näher kennenlernen, heißt sie auch zu Hause besuchen, ob es jetzt bei meinen Eltern in München ist, die werden sich auch mal nach Hamburg kommen und einfach so ein paar Eindrücke von den Sportlern gewinnen, über deren Alltag, auch Höhen und Tiefen über die nächsten 2 Jahre mitnehmen und da so eine coole Doku-Reihe ans Laufen bringen, soll dann auf YouTube, beziehungsweise ist schon auf YouTube gestartet und jeden Monat sollen da 1 bis 2 Folgen rauskommen, wenn ich jetzt kein Mist erzähle.
Wie stark ist die Vernetzung schon zwischen euch Athleten und Athletinnen? Wie gut kennst du die anderen von der Class of 22?
Bisher noch nicht ganz so gut. Die Class of 22 ist jetzt gerade erst gestartet. Wir waren bisher auch noch in keiner Folge zu sehen, weil die erstmal so in München die Sportler, die vor Ort sind, ein bisschen mit reingenommen haben. Und wir werden dann, glaube ich, so im Oktober, November unsere erste Präsenz haben. Klar, vom Sehen sind gute Sportler dabei. Die Namen hat man teilweise auch schon gehört, beziehungsweise größtenteils. Aber so ein richtig persönlich jetzt in der letzte Woche bei der Veranstaltung, bei der Kickoff-Veranstaltung haben wir sie beide ja ein bisschen kennengelernt, zumindest einige. Aber da wird es Events zusammen geben und da wird man sich sicher gut kennenlernen die nächsten Jahre.
Wer dich kennt, und du hast es ja gerade eben auch schon angesprochen, der weiß, dass du sehr heimatverbunden bist. Welche Bedeutung haben die European Championships in diesem Gesichtspunkt für dich? Du hast gesagt, es ist so ein Traum für dich.
Ja, definitiv. Also ich bin ja schon recht lange unterwegs, nicht mehr zu Hause, seit ich 18 bin. Und meine Base ist definitiv noch in München. Ich habe zwar auch andernorts Connections geknüpft, zum Glück bin ich ganz alleine. Aber ja, meine Base, meine ganze Familie lebt im Münchner Umfeld, im Münchner Raum. Größtenteils meiner Kumpels sind noch in München oder wieder in München. Und von daher, das ist weiterhin meine Heimat und wird vermutlich immer meine Heimat bleiben. Und da so eine große Veranstaltung zu haben, ist einfach super, dass da wirklich mal alle zugucken kommen können und so ein bisschen. Ich bin ein familiärer Mensch oder habe gerne Leute um mich, die ich gerne mag. Und das jetzt auch mal beim Turnier zu haben, hatte ich bisher so in dem Extrem noch nicht und wird sicherlich einmalig für mich.
Weißt du schon genau, wo das Beachvolleyball-Turnier stattfinden wird? Im Olympiastadion oder wo wird es stattfinden?
Beachvolleyball soll am Königsplatz stattfinden, also zentral in der Innenstadt drin.
Geil.
Das wird alles, genau, das glaube ich auch, wird richtig gut. Da wird dann Sand aufgeschüttet, Tribünen aufgebaut und soll auch die Nebencourts, glaube ich, am Königsplatz sein, also alles da in der Region. Aber wie du von vorher gesagt hast, das wird alles größtenteils so, also zentral in München beziehungsweise am Olympiapark, werden die Sportsevents stattfinden, mit Ausnahme, glaube ich, der Ruderregatta, die vielleicht ein bisschen weiter außerhalb ist, aber ist auch nicht weit. Und es wird, glaube ich, ein Riesending.
Ja, es sind, glaube ich, 128 Athleten, also allein Beachvolleyball-Athleten dabei bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft, die dann eben im Rahmen dieser European Championships stattfindet. 64 Teams, 32 Männer, 32 Frauenteams. Das wird auf jeden Fall richtig fett. Und mich erinnert es so ein bisschen an Olympia London 2012. Hier die schönen Beachcourts aufgebaut, Sand aufgeschüttet. Das ist, glaube ich, dann ein ganz geiles Feeling, so mitten in der Stadt, oder?
Du sprichst es direkt an. Das war auch das Olympia 2012 war das Vorbild der Organisatoren. Sie wollten sowas Ähnliches schaffen, wie es an der Oscar Parade damals war. Und haben sich deswegen auch dementsprechend die Location Königsplatz ausgesucht, einfach um ein bisschen Kulisse zu haben. Und von daher glaube ich, die Location ist ganz gut gewählt und ja, wird ein cooles Event.
Vom Blick in die Zukunft verabschieden wir uns jetzt mal, blicken wir mal auf das Erreichte. Für die Leute, die ich noch nicht so gut kennen, Clemens oder dich und Julius, das Team Beachvolleyball-Nationalteam Tole Wickler, Julius Tole und Clemens Wickler. 2019 war so euer Durchbruchjahr bisher. Ihr wurdet Vize-Weltmeister bei der Heimweltmeisterschaft in Hamburg. Also übrigens, bei euch läuft's, oder? Gerade zur Zeit. Julius kommt aus Hamburg, ist in Hamburg geboren, jetzt habt ihr eine Heimweltmeisterschaft gehabt und du kommst aus München. Und dann ist in eurer aktiven Karriere sind sowohl zwei solche Riesenturniere in euren Heimatstädten. Ist geil, oder?
Überragend. Also ich glaube, das kann jetzt nicht jedes Team von sich behaupten, dass wirklich beide Spieler ein großes Heim-Event bekommen. Julius hat jetzt die Heim-WM, wie du richtig gesagt hast. Und was eigentlich nur noch fehlen würde, wären Olympische Spiele in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, ob sich Düsseldorf bewirbt für 2032. Aber wenn es so ist, dann müssen wir natürlich so lange noch weiterspielen.
Ja, bis 37 geht's auf jeden Fall im Beachvolleyball. Genau, Clemens, du bist 95er Jahrgang, du bist 25 Jahre alt. Julius ist 97er Jahrgang, also 23. Ihr seid für Beachvolleyball noch recht jung, dazu aber später mehr. Genau, Erfolge letztes Jahr, euer Durchbruchjahr. Ihr wurdet 2019 Vize-Weltmeister. Ihr habt das World Tour Final, also das finale Turnier der Weltserie. Da habt ihr Silber geholt, also die zwei prestigeträchtigsten Turniere in der vergangenen Saison. Jeweils als zweitbestes Team abgeschlossen. Du wurdest dann zusätzlich noch persönlich zum besten Spieler der WM ausgezeichnet und ihr beide wurde zusammen zum Most Improved Team of the Season ausgezeichnet. Würdest du sagen, ihr seid jetzt offiziell in der Weltspitze angekommen?
Ich glaube, jetzt ohne arrogant klingen zu wollen, kann ich das, glaube ich, will ich das unterschreiben, dass wir da in der Weltspitze angekommen sind. Es gibt im Beachvolleyball momentan so 20 Teams, die ja, wo eigentlich jeder jeden schlagen kann. Vielleicht die Norweger, Russen noch einen Tacken vorne, aber wir sind auf jeden Fall in dem erweiterten Kreis der Weltspitze sind wir jetzt mit dabei, merken das auch. Die anderen Nationen scouten uns deutlich mehr. Da gibt es eigentlich kein Spiel mehr, wo nicht ein paar Kameras am Feld hinten bei uns dran sind. Wir werden besser studiert und müssen dadurch einfach auch selber noch weiter hart an uns arbeiten, dass wir vielleicht dann den anderen Teams so einen kleinen Schritt in den nächsten Jahren voraus sein können oder auch mal einen Titel einfahren.
Du meintest im Vorgespräch auch schon, dass ihr eigentlich so gut wie sicher für Olympia 2021 qualifiziert seid. Und das, obwohl eigentlich noch World Tour Turniere ausstehen, auf denen man Punkte für die Olympia-Quali sammeln kann. Wie kann das sein, dass ihr schon qualifiziert seid?
Genau, jetzt vor, ja, wir wären jetzt für 2020 qualifiziert gewesen, einfach deswegen, weil wir Qualifikationszeitraum, der geht bei uns über 2 Jahre. Man muss 12 Turniere zusammen spielen und dann zählen eben die besten 12 Ergebnisse. Und wir hatten so gut Punkte gesammelt, dass wir rein rechnerisch nicht mehr einholbar gewesen wären. Und so wie es aussieht, im nächsten Jahr wird es auch wieder so 8 bis 10 Turniere noch geben. Und da wird es auch so sein, dass wir rechnerisch nicht mehr eingeholt werden können. Von daher ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir dann in Tokio mitspielen dürfen.
Diese Olympia-Absage hatten wir beide ja tatsächlich schon mal besprochen. Da will ich gar nicht genauer eingehen, wen das interessiert, wie sehr dich das mitgenommen hat oder deinen Partner. Julius, der kann einfach auf www.m945.de, da ist nämlich ein Interview mit dir auch drauf. Du meinst gerade eben, ihr werdet besser gescoutet, ihr seid jetzt inzwischen in der Weltspitze angekommen, aber wie könnt ihr euch denn noch sportlich weiterentwickeln, ihr beide?
Ich glaube, wenn man uns mal gesehen hat und andere Teams auf der World Tour, fällt einem vielleicht am Anfang auf, dass die anderen ein bisschen kräftiger sind als wir häufig. Wir können uns auf jeden Fall in der Athletik noch steigern. Das haben wir über den letzten Winter gemacht, haben wir jetzt auch in der Corona-Phase sehr intensiv nochmal gemacht und werden das auch den nächsten Winter wieder angehen, das Thema. Also es wird so uns bestimmt noch ein bisschen begleiten, aber da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und wir haben jetzt die letzten Jahre sehr viel individuell an unseren Techniken gearbeitet, um einfach individuell stark zu werden. Und so was Teamtaktik anbetrifft, auch für mich persönlich, Abwehrverhalten, für Julius Blockverhalten. Wir haben erstmal die Techniken jetzt die letzten Jahre entwickelt, um dann später damit arbeiten zu können. Und das wird jetzt die nächsten Jahre vermehrt kommen, da einfach taktisch an die Sachen ranzugehen und das bisher Erlernte auch dann wirklich gut umsetzen zu können. Und da haben wir jetzt auch ein paar neue Pässe zum Beispiel eingeübt. Also wir probieren uns auch immer weiterzuentwickeln. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Julius ist dein 2,6 Meter großer Blockpartner. Und du Abwehrspieler, das sind ja die beiden Positionen im Beachvolleyball. Glaubst du also, dass die Corona-Pandemie euch tatsächlich so einen gewissen Vorteil vielleicht noch verschafft hat, weil ihr eben athletisch vielleicht zulegen könnt oder, sage ich mal, eher die Lücke schließen könnt zu den Teams, die das eh schon haben?
Also es wird jetzt auf jeden Fall kein Nachteil für uns sein. Es gibt noch auch die Norweger, die Russen, die jetzt gerade sehr weit oben sind in der Weltrangliste, sind auch noch relativ jung. Also die können sich auch noch weiterentwickeln. Aber es gibt schon auch einige Teams, die eher aufs Karriereende zugehen. Für die ist es vielleicht ein bisschen härter, auch das Niveau zu halten und haben sich vielleicht damit auch beschäftigt, aufzuhören. Und da haben wir bestimmt schon einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Ich war zudem auch von September, ich war recht lange verletzt in der Vorbereitung. Von daher hat mir auch da die Olympia-Absage eher in die Karten gespielt, da ich nächstes Jahr mit Sicherheit etwas fitter sein werde noch, als ich das dieses Jahr bei Olympia gewesen wäre.
Du hast gerade eben gesagt, an welchen Punkten ihr euch noch verbessern könnt. Was sind denn in deinen Augen eure Stärken?
Ich glaube, dass wir beide technisch wirklich ganz gut ausgebildet sind. Heißt, wir so die Grund, in den Grundtechniken, unsere Annahme Zuspiel ist recht stabil und das ist erstmal die Basic, um überhaupt dann noch weiter sich verbessern zu können. Und ich glaube, da in diesen Sachen sind wir wirklich ganz gut. Auch was Aufschlag betrifft, können wir die Gegner gut unter Druck setzen, sind da sehr, haben sehr viele verschiedene Varianten und können die Gegner so immer wieder vor neue Aufgaben stellen. Und auch was so, ja, im Beachvolleyball ist auch sehr, sehr die mentale Komponente, darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, da scheißen wir uns in enge Situationen beide nichts und sind da ja vom Kopf schon auch immer da und auch haben da Kapazitäten, auch im Spiel noch Sachen anzupassen. Wir haben ja keinen Trainer, der uns dann sagt, hier, verändere mal das oder das. Das müssen wir im Spiel selber sehen. Und ich glaube, da sind wir als Team zusammen sehr gewachsen und sehe ich schon auch eher als Stärke von uns.
Nichtsdestotrotz habt ihr ja am Anfang so ein bisschen Zeit gebraucht, um zueinander zu finden. Ich glaube, sowohl sportlich als auch menschlich. Kannst du uns mal diesen Prozess ein bisschen näher erläutern?
Ja, sicherlich, Luis. Du weißt es ja, wie es ist. Wenn Bayer und einer aus dem hohen Norden aufeinandertreffen, dann braucht das vielleicht anfangs ein bisschen, bis man da eine Sprache findet oder auf eine Wellenlänge kommt. Nee, also wir kannten uns natürlich schon früher und Julius ist wirklich ein sehr, sehr umgänglicher Typ, mit dem habe ich auch außerhalb des Sports machen wir wirklich gerne was zusammen. Hatten in der Anfangsphase sportlich gesehen, ja, hatten schon einen steinigen Weg vor uns, weil wir uns wirklich von ganz unten durchkämpfen mussten. Wir mussten Country-Quota spielen, das ist noch unter einer Qualifikation für ja, Mittelklasse-Turniere, so wird bei der World Tour gibt es von 1 bis 5 Sterne.
Ganz kurz zur Erklärung, genau, ihr musstet euch in Deutschland noch gegen die nationale Konkurrenz überhaupt um einen also durchsetzen, um einen Platz bei solchen eher kleineren Turnieren zu gewinnen.
Genau,
um dort in der Qualifikation.
In der Qualifikation, genau, einen Platz zu spielen. Weil ich davor 2 Jahre lang mehr oder weniger durchgängig verletzt war, somit keine Punkte mehr hatte. Und ja, Julius auch als junger Spieler, er hatte welche, aber jetzt auch nicht so viele, wie wir jetzt vielleicht als Einzelspieler haben. Und von daher mussten wir wirklich unten anfangen, uns durch die Qualis durchspielen, dann in die Hauptfelder von den kleinen Turnieren, dann Qualis von den größeren, dann größeren Turnieren im Hauptfeld festsetzen. Und das hat jetzt, ja, 2 Jahre gedauert gehabt und ist dafür eigentlich, ging es dann doch relativ fix. Also da ja, lief dann doch schon ganz, ganz gut an bei uns. Aber ja, wir mussten da uns ein bisschen durchbeißen, was zum Glück auch geklappt hat.
Welche Rolle nimmt Mentaltraining und Arbeit mit Psychologen in eurem Alltag ein?
Das machen wir schon auch viel. Beachvolleyball, dadurch, dass du halt nicht ausgewechselt werden kannst. Und ja, wenn es nicht läuft, dann kriegt man die Bälle also reihenweise. Dann wird sich einer rausgepickt, der vermeintlich schwächere im Moment ist. Und wenn man dann ein Loch hat, dann wird er gnadenlos draufgegangen. Und dann muss man als Team oder auch als Einzelspieler da irgendwie wieder rauskommen. Und da arbeiten wir sehr viel mit unserer Mentaltrainerin, mit unserer Psychologin, der Netzi Geti, zusammen. Die, ja, das ist auch tatsächlich schon drin. Wir machen das, treffen uns mindestens einmal die Woche mit ihr für eine Stunde, wo wir neue Sachen durchgehen. Und das wird dann auch zu Hause trainiert. Ist nicht so, dass wir, ja, dass man das entweder irgendwie so kommt, sondern das kann man, mentale Sachen kann man schon auch trainieren. Und das ist wie Balltraining, wie Krafttraining auch ein Teil von unserem Training.
Du hast die mentale Stärke auf jeden Fall zu euren Stärken als Team dazu gezählt und meintest, dass ihr euch nichts scheißt. Nichtsdestotrotz hast du mir nach eurem verlorenen WM-Finale gesagt, dass es dich ein bisschen wurmt, dass ihr da nicht ein bisschen mehr Risiko gegangen seid. War das dann so ein bisschen mentaler Druck oder generell einfach der Druck zu Hause, okay, jetzt ist Finale, jetzt können wir wirklich Gold holen? Oder wie war das in dem Moment da bei dir?
Also es war für mich, also im Nachhinein würde ich Sachen noch ein bisschen anders machen, weil so WM-Finale spielt man nicht ja, spielt man wahrscheinlich so häufig in seiner Karriere. Und da eigentlich bin ich immer der Meinung, wenn so Situationen kommen, dann muss man ins Risiko gehen und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber dann kann man sich am Ende nichts vorwerfen. Und in dem Finale im dritten Satz, ich glaube, es stand so noch 8-7 für uns. Und dann hat der Oleg Stojanovski sich den Ball zum Aufschlag geworfen und hat uns die Dinger eingekratert. Und er hat in dem dritten Satz einfach das Ruder übernommen. Und das ist ja was, wo wir schon ein bisschen was ankreiden können. Vielleicht haben wir ein bisschen nachgedacht, dass wir Weltmeister werden können und sind in unserer Lösung im Angriff nicht mehr ganz so aggressiv gewesen, sondern ein bisschen zögerlich. Und das Gleiche auch am Aufschlag. Und das können wir uns mit Sicherheit ankreiden, dass, wenn man nochmal in so eine Situation kommt, dass, ja, da gibt's All-in. Entweder es funktioniert oder du verlierst auch trotzdem, aber dann hast du es wenigstens versucht. Und ja, das wurmt mich schon noch ein bisschen.
Ich sage mal, dieses Projekt Julius Tole und Clemens Wickler ist ja eigentlich ausgelegt worden damals, als ihr zusammengekommen seid, vor 2,5 Jahren ist es jetzt, glaube ich, oder?
Genau, ja, ist jetzt unsere dritte Saison.
Dieses Projekt Julius Tole, Clemens Wickler ist ja an sich auf Paris 2024, die Olympischen Spiele, und 2028 in Los Angeles ausgelegt. Normalerweise ist aber so, dass im Beachvolleyball es schon recht häufig vorkommt, dass Partner gewechselt werden. Es ist nicht eher etwas unüblich, dass es dieses Projekt so lange langfristig angelegt wurde?
Ja, definitiv. Also es gibt solche und solche Teams. Beispielsweise Holländer, 2013 Weltmeister geworden. Die spielen, seit sie 18 sind, zusammen. Sind jetzt, ich glaube, mit Anfang 30, irgendwie so 32, sowas rum.
30 und 32.
Okay, genau. Da spielen jetzt schon 12 Jahre zusammen und sind immer noch zusammen erfolgreich. Andere wechseln jedes Jahr ihren Partner, sind trotzdem erfolgreich. Im Prinzip glaube ich, je länger man zusammen spielt, desto mehr kann man einfach zusammen entwickeln, desto besser wird man auch. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Gefühl hat, man kann mit jemand anderem besser sein oder noch mehr erreichen, dann ja, ist es üblich, im Beachvolleyball auch den Partner zu wechseln. Weil am Ende geht es natürlich trotzdem um Erfolge. Aber ich glaube, wir beide, mal gucken, wie es dann in ein paar Jahren ist, aber denken zumindest momentan noch, dass wir mit dem jeweiligen anderen einfach sehr, sehr gut fahren und uns da was aufgebaut haben, wo wir jetzt die nächsten Jahre uns noch weiterentwickeln können und einfach zusammen als Team reifen und besser werden. Von daher bin ich Stand jetzt, man kann es natürlich nie mit Gewissheit sagen, aber gehe ich zumindest mit dem Plan, auf jeden Fall bis Paris mit Julius weiterzuspielen und da nochmal gut zu performen. Könnte mir auch vorstellen, mit ihm dann noch weiter zu spielen, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu langfristig gedacht für den Moment jetzt. Von daher genau, ja, im Prinzip guckt man nach jedem Jahr, wie es aussieht, aber so Stand jetzt wollen wir auch Paris dann zusammen angehen.
Und jetzt ist man ja im Beachvolleyball, dadurch, dass es keinen Clubwettbewerb ist oder gibt, eigentlich auch immer an seine Nation gebunden. Das heißt, du könntest jetzt nicht beispielsweise einfach mal mit Anders Mohl, dem zurzeit wahrscheinlich weltbesten Blocker aus Norwegen, zusammenspielen, weil ihr, wie gesagt, eben an die Nationen gebunden seid. Und ich glaube, da würden mir wenige Beachvolleyball-Experten in Deutschland widersprechen, wenn ich sage, dass er auf jeden Fall in eurem Team auf jeden Fall der beste deutsche Abwehrspieler und der beste deutsche Blockspieler zusammenspielt. Insofern macht das ja auch Sinn.
Ja, genau. Also es kommen natürlich auch wieder Junge nach. Da vor allem jetzt auf der Abwehrposition, das ist immer so ein Wechsel. Vor 5-6 Jahren gab es Blockerüberschuss. Da kamen gute junge Blocker nach. Jetzt kommen gerade wieder gute junge Abwehrspieler nach. So ist es immer ein kleiner Wechsel. Und ich hoffe, dass da der ein oder andere aus der Garde, die jetzt gerade heranwächst, es auch in den Profibereich schafft. Ist einfach nur von Vorteil für den deutschen Beachvolleyball, wenn wir da gute Jungs zusammenkriegen. Genau, und hofft dann, dass Julius seinen Körper, dass er zusammenhält. Bei 2,6 Meter ist er immer ein bisschen fraglich. Mit dem langen Rücken und dem langen Nacken und was weiß ich, da ist ja alles lang. Von daher, ja, wenn er seinen Körper zusammenhält, dann können wir noch ein paar schöne Jahre zusammen spielen.
Man muss nur dann aufpassen, dass nicht du irgendwann aufs Abstellgleis kommst.
Das ist richtig. Dann komme ich wieder nach München zu dir und dann machen wir da irgendwas.
Es geht im Moment hoch her im Beachvolleyball.
Ein Streit, den du sicher auch mitbekommen hast, zwischen dem Sportverstand, dem neuen Sportverstand seit dem 1. August des Deutschen Volleyballverbands und, das ist David Klemperer, zwischen ihm und Alexander Walkenhorst. Alexander Walkenhorst, der Nachname sagt euch vielleicht was, ist der Bruder von Kira Walkenhorst, die mit Laura Ludwig zusammen 2016 Olympiagold geholt hat für Deutschland. Und Alex Walkenhorst ist auch aktiver Beachvolleyball-Profi, gehört auch zu den besten Spielern Deutschlands. Und zwischen David Klemperer und Alexander Walkenhorst ist ein Streit entbrannt. Kurz zum Hintergrund, David Klemperer hat selbst einen Podcast und Alexander Walkenhorst auch. Dabei hat Alexander Walkenhorst mit einem auch aktiven Spieler und noch einer außenstehenden Person einen Podcast gemacht, den es schon recht lange gibt, Ohne Netz und sandigen Boden heißt der. Und die haben dieses Jahr auch recht viel für den Beachvolleyball gemacht, die Beachliga gegründet, ein ganz neues Format. Willst du dazu mal was sagen zur Beachliga, wie du es fandest, auch die ganze Übertragung rundherum über Twitch und alles sehr neu?
Also zur Beachliga kann ich nur Positives sagen. Ich war auch selber vor Ort und habe mal ein Spiel mitkommentiert. Und das Setup und alles drum und dran war schon wirklich professionell gemacht. Und für Spieler sowie auch für die Fans einfach ein rundum gelungenes Event. Sind über Twitch ja neue Wege gegangen, dieses interaktive Streaming. Und das ist extrem gut angekommen. Von daher, in der Hinsicht kann ich wirklich nur Positives sagen. Also die Beachliga war zwar für uns nicht ganz ideal, weil es einfach massig Spiele waren und wir mit unserem Fokus auf nächstes Jahr einfach auch unsere Athletikeinheiten die Woche brauchen und die wären in diesem System nicht möglich gewesen. Und genau, aber es war erste Mal, dass es die Beachliga gab, da kann noch nicht alles hundertprozentig laufen. Ich bin sicher, die werden auch ihre Lehren draus gezogen haben und vielleicht im nächsten Jahr das System ein bisschen anpassen, sodass es einfach auch für Teams attraktiver wird, dort zu spielen. Und es gab ja auch einige Verletzungen, das was vielleicht dem System am Ende geschuldet war, weil es einfach zu viele Spiele waren. Aber dass es die Beachliga gibt, jede Art von Berichterstattung über Beachvolleyball ist in erster Linie, finde ich mal, positiv. Und ich hoffe, dass es die Beachliga auch nächstes Jahr geben wird, dann vielleicht mit ein bisschen anders angepasstem System. Aber ja, definitiv ein positiver Eindruck.
Okay, das schon mal so ein bisschen zur Vorgeschichte. Dann sind ja die ganz normalen vom Deutschen Volleyballverband organisierten Turniere. Die German Beach Tour ist gestartet. Und auch dort hat das Team von Alexander Walkenhorst weiterhin gestreamt. Und dann war es so, dass David Klemperer, der hat ja einen neuen Podcast auch aufgemacht mit Julius Brink, seines Zeichens auch Olympia-Gold-Medaillengewinner. Und David Klemperer war zuvor bei der Comdirect angestellt. Und dann gab es anscheinend irgendwie ja so ein paar Ungereimtheiten bei Sponsorships, die wollten nicht ohne Netz und sandigen Boden sponsoren, jetzt haben sie aber den neuen Podcast von David Klemperer gesponsert und dann ist das Ganze irgendwie anscheinend eskaliert bei einem Turnier, da hatte anscheinend David Klemperer Leute des Teams von Alexander Walkenhorst des Geländes verwiesen, weil sie sich an die Maskenpflicht gehalten hatten. Dabei meinte Alex Walkenhorst, er hätte viele Leute vom DVV und auch David Klemperer gesehen, wie sie häufig ohne Maske rumgelaufen sind, hat es dann so ein bisschen, er denkt, David Klemperer baut da so eine persönliche Fehde auf und es macht auch Alex Walkenhorst, der jetzt dann auch öffentlich in seinem Podcast auch absolut in meinen Augen unter der Gürtellinie David Klemperer beleidigt hat. Hat sich dann auch wieder entschuldigt. Wie hast du denn diese ganze Posse da wahrgenommen?
Also ich muss natürlich sagen, ich war bei keinen der Dingen irgendwie live dabei. Also kenne ich auch zwar die ganzen Infos, aber weiß im Detail nicht, was sich abgespielt hat. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, die Geschehnisse. Ich glaube aber zum Beispiel die Sache mit dem Podcast, dass David mit Julius Brink und dem Fabi Wittke den Podcast schon länger geplant hat, so nach meinem Wissensstand. Und jetzt, bevor er wusste, dass er in der DVS den Posten übernimmt, von daher würde ich das schon mal so ein bisschen losgelöst betrachten. Und jetzt mit dem Rauswurf, ich habe gehört, da wurden, keine Ahnung, die haben ein paar Mal die Maskenpflicht verletzt. Wurden daraufhin rausgeworfen. Was dann im Detail abgelaufen ist, weiß ich auch wieder nicht. dann gab es sicherlich ein Fehlverhalten vom Alex auf die diversen Social Media Kanälen und auch im Podcast. Er hat sich ja am Ende auch dafür entschuldigt. Das war äußerst ungünstig von Alex und weiß er selber, dass er da Mist gebaut hat. Ich hoffe einfach, dass sich die beiden Parteien wieder irgendwie ein bisschen zusammenraufen können, weil was die da veranstalten, schadet nur dem Beachvolleyball.
Ganz kurz, dass ich da mal einhake. Ja, es ist ja anscheinend so, dass es dann von Alex, also sagt Alex Walkenhorst zumindest, ein Angebot zu einer Mediation gab, dass man sich eben zusammensetzt. Das hat anscheinend David Klemperer ausgeschlagen, sagt zumindest Alex Walkenhorst. Und dann ist jetzt so, dass aber dich der DVV danach nochmal geäußert hatte und jetzt nochmal eine Mediation vorgeschlagen hat. Also ich hoffe auch auf jeden Fall, dass sich da zusammensetzen. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass die Crew rund um Alex Walkenhorst und den Twitch-Stream Trops 4 eben ab jetzt von den DVV-Turnieren, Beachvolleyball-Turnieren ausgeschlossen sind, dass es diesen Twitch-Stream nicht mehr gibt. Zumindest nicht mehr von den Jungs. Und dadurch ist dann so ein bisschen auch dieser Streit dann nochmal schlussendlich nochmal eskaliert.
Oh, da weißt du sogar schon mehr als ich. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt endgültig, dass sie ausgeschlossen sind.
Also ich weiß nicht, ob das endgültig sind. Das war auf jeden Fall so der Stand, den ich jetzt hatte. Und ich
okay, also ich hoffe, dass sie wieder zurückkommen, weil dieses Twitch-Streaming, das erreicht einfach auch viele Leute. Und dadurch, dass da die Zuschauer einfach aktiv quasi im Chat mitwirken können, ist es einfach nochmal ein bisschen personalisierter oder ein bisschen persönlicher und man fühlt sich als Zuschauer einfach näher dran. Und es ist, ich finde die Sport1-Übertragung finde ich auch gut, aber wir haben ja sonst auch Sport Deutschland einfach eine Hinterfeldkamera, die da platziert wird und da finde ich so ein Live, also bei Twitch wurde ja schon aus verschiedenen Kameraperspektiven berichtet und ist dann definitiv attraktiver. Von daher hoffe ich, dass es wieder auch auf Twitch demnächst übertragen wird. Wie man da am Ende sich zusammenrauft, weiß ich nicht. Alex darf sich auch so auf jeden Fall sowas, wie er sich erlaubt hat, nicht nochmal erlauben, weil das so öffentlich jemanden zu beleidigen, das macht man einfach nicht. Das gehört nicht zum Growing the Game-Gedanken, den er ja verfolgt. Und auch nicht zum fairen Sport, egal was da vorgefallen ist. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Leider, was heißt leider, der Verband bzw. David äußern sich ja öffentlich nicht zu der Thematik. Und Alex schon, von daher ist die Berichterstattung da sehr einseitig. Wo ich dann am Ende denke, dass die Wahrheit am Ende, wie es meistens ist, irgendwo dazwischen liegt. Und hoffe einfach, dass das irgendwie so gehandhabt wird, dass es die Beachvolleyball nicht schadet, sondern einfach Mehrwert hat. Wir sind eine wachsende Sportart, die auch immer mehr sich der Beliebtheit der Leute erfreut. Und da das sollte man nicht zerstören, sondern irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten und einfach Beachvolleyball größer machen und da nicht gegeneinander schießen. Das ist einfach total fehl am Platz.
Der versöhnliche Clemens Wickler hier in der Sportgondel, finde ich gut. Im Beachvolleyball ist aber generell häufiger der Verband in der Kritik. Sei es jetzt wegen seiner Idee der Zentralisierung, alles eben in Hamburg, die Nationalteams dort eben zu versammeln, Ausschluss von Nicht-Nationalteams an Turnieren oder fragwürdigen Turniermodi. Und ich würde sagen, du stehst da ja so in einer gewissen Weise in der Mitte auch wieder, weil du ja einerseits zu der Spielerschaft gehörst und dann häufig aber eben dem Verband vorgeworfen wird, unfair zu handeln, nicht im sportlichen Sinne, beispielsweise der Turnierausschluss von Kim Behrens und Sinja Tillmann. Wie ist es für dich häufig da so ein bisschen einerseits, klar, du profitierst von den Strukturen des Verbands, du bist ein Nationalspieler, kriegst sozusagen all die ganzen Vorzüge, die der Verband seinen Nationalteams gewährt. Wie stehst du da aber zu der Kritik, die da häufig eben von Spieler oder auch Journalisten oder so an den Verband getragen wird?
Also wie du sagst, ich bin schon Nutznießer des Verbandssystems und war eigentlich immer auch geförderter Athlet. Also kann ich in erster Linie für mich persönlich, auch was die Zentralisierung angeht und so weiter, war das für mich eher positive Sachen. Und ich werde vom Verband extrem unterstützt. Von daher, ja, kann ich da in der Hinsicht nicht so viel Schlechtes sagen. Andererseits sehe ich natürlich, dass auch Seiten von Verband vielleicht, also ist nicht alles ideal gelaufen, was auch Wahl des Spielsystems und so Sachen angeht, dass das nicht mit den Spielern einfach mal durchgesprochen wird. Das finde ich, da muss ich in der Kommunikation, aber es ist leider auch ein leidiges Thema, das muss ich echt verbessern, dass die Spieler ein bisschen mehr mitgenommen werden. Und so entsteht dann auch weniger Unmut. Ja, ansonsten finde ich, da bin ich auch ein bisschen eine extremere Meinung. Am Ende geht es auch in unserem Sport geht's um Leistung. Von daher finde ich, einerseits sollte man auch eine offene Country-Quota spielen lassen. Einfach Qualität setzt sich am Ende durch. Und das war schon immer so, das wird auch immer so sein. So ein paar Ausnahmeregelungen, weil dass man eine Laura Ludwig vielleicht mit einer neuen Partnerin nicht in die Country-Quota schicken will, kann ich aber auch komplett nachvollziehen. Das ist die deutsche beste deutsche Beachvolleyballspielerin, das hat sie über mehrere Jahre nachgewiesen.
Wahrscheinlich sogar die Weltbeste.
Genau, für mich auf jeden Fall die Weltbeste. Und nach einer Babypause sie dann nicht in die Country-Quota schicken zu wollen, im Hinblick auf Olympia, ich glaube, da wird keiner gegensprechen, dass niemand besser ist als sie. Und vielleicht im Moment, wenn sie noch ein bisschen quasi aus der Schwangerschaft heraus wieder ein bisschen in Form kommen musste, an dass man sie da schont, kann ich komplett nachvollziehen, hätte ich genauso gemacht. Aber im Prinzip finde ich offene Country-Quota gut und Leistung setzt sich eine durch. Gleichzeitig muss der Verband aber auf Spieler setzen, die er für förderungswürdig hält. Von daher finde ich das auch alternativlos. Ab am Ende dann immer auf die besten, also auf die richtigen gesetzt wird, ist eine andere Sache. Aber 50 Spieler so mittelgut zu fördern oder 5 Spieler 100% zu fördern, bin ich definitiv dafür, 5 Spieler 100% zu fördern, dass das mehr bringt und nur so man auch international konkurrenzfähig bleibt.
Lassen wir mal diesen ganzen Beachvolleyball-Streit hinter uns und kommen wir mal zu dir persönlich. Wir haben jetzt häufiger schon im Podcast hier gehört und du hast auch häufiger betont, wie wichtig dir Familie, Freunde, Heimat ist. Du bist gebürtiger Starnberger und lebst seit 7 Jahren, du bist 25, seit 18 nicht mehr in München. Ja, wie leicht oder schwer ist dir damals dieser Schritt gefallen, aus München wegzuziehen?
Leicht und schwer zugleich, weil ich wusste damals dann, dass ich im Beachvolleyball gucken will, ob ich das Zeug dazu habe, nach oben zu kommen. Und das war in München oder allgemein in Bayern leider nicht möglich. Da gab es keinen Beach-Test-Punkt. Da muss ich weg, entweder nach Kiel oder Berlin. Habe mich dann für Berlin entschieden gehabt. Gleichzeitig, ja, war ich davor mal auf Trainingslagern, aber ich war jetzt nie wirklich weg von zu Hause so ewig lang. Und es hat so im ersten halben Jahr bin ich schon sehr häufig dann auch an den Wochenenden, auch wenn es nur ein Tag war, wieder zurückgefahren, einfach weil ich so am Anfang dann doch noch so ein bisschen Heimweh hatte und wieder zurück wollte.
Mama dann noch Wäsche machen musste.
Genau, und richtig. So. Nee, das war, ich glaube, ja, also da war am Anfang jetzt auch nicht leicht, so komplett weg von zu Hause zu sein, aber habe da gut Anschluss gefunden in Berlin, habe dann noch zweite Liga in der Halle gespielt, da coole Jungs kennengelernt und hatte dann auch eine richtig gute Zeit dort. Von daher, ja, war es der notwendige Schritt, würde ich sagen.
Und dann ging es nach Köln und dann nach Hamburg und da war es, ja, aber da war es dann schon gewohnt, oder?
Genau, da war es dann nicht mehr so schlimm für mich. Da war ich dann aber schon lange weg von zu Hause. Ich komme immer noch gerne wieder zurück und verbringe Zeit mit meiner Familie oder einfach, ja, bei mir zu Hause, aber jetzt, na, nach 7 Jahren, irgendwann gewöhnt man sich auch dran.
Wir haben es vorher schon mal angesprochen, Clemens, wir kennen uns schon recht lange, irgendwie seit wir 8, 9 Jahre alt sind und ich habe deinen Weg natürlich, weil wir auch gut befreundet sind, auch immer recht verfolgt und dann war es eigentlich so, dass du in der Jugend, wurdest ja auch U19 Weltmeister, U18 Europameister, also in der Jugend stand eigentlich schon fest, es wird dann so in die Richtung Profi gehen oder es zumindest versucht. Und in der Jugend warst du eigentlich nie verletzt. Und dann ging es los mit 20, oder? So roundabout 20. Und dann, warst du aber auch wie vom Pech verfolgt, Clemens, oder?
Ja, also in der Jugend ist recht, da war ich jetzt nie richtig verletzt. Ich bin eigentlich jede Saison einmal umgeknickt in der Halle früher, hab mir Bänderriss geholt, aber ist ja nach 4 Wochen dann wieder gut. Und ja, ich weiß auch nicht, was dann los war. Ich habe allgemein ein bisschen mobilere Gelenke. Vielleicht habe ich ein bisschen gebraucht, um mich so an den Leistungssport zu gewöhnen. Aber ja, mit 20 habe ich dann recht heftig Knieprobleme bekommen. Meine Patellasehne wollte nicht mehr so richtig und ist immer wieder eingerissen, wenn ich wieder Gas geben wollte. Und das hat sich ja eigentlich über 2,5 Jahre gezogen. Ich habe 2016, glaube ich, 3 Turniere gespielt oder 2 und 2017 auch 2 oder 3. Wobei ich in den Vorbereitungsphasen konnte ich eigentlich nie wirklich was machen. Und dann wollte ich wieder Gas geben, trainieren, weil ich dachte, es geht. Eingerissen, wieder 3 Monate mehr oder weniger komplett Pause. Und ja, so ging das dann die ganze Zeit weiter.
Bis und was dann ist da nochmal passiert, Clemens? Deine beste Verletzung bisher? Du hast dir, glaube ich, mal einen Fuß gebrochen. Wie ist das denn
genau? Ist richtig. Das war
inzwischen dann, du warst eine Zeit lang darauf schlecht zu sprechen, aber.
Ja, inzwischen ist es okay für mich. Ja, das war auch sehr unglücklich, weil da kam ich wieder quasi zurück. Hab das erste Turnier gespielt, dann lief es nicht so wie ich.
Wie lange warst du da verletzt?
Also es war so im Juni 2017, also ich war seit Oktober 2016 circa verletzt.
Also ein Dreivierteljahr so?
Ja, über ein Dreivierteljahr sogar, also ein Dreivierteljahr schon.
Oktober 2016 bis Juli 2017?
Nee, 2015, sorry, Oktober 2015, bis Juli 2017. ein Dreivierteljahre und dann lief es beim Turnier nicht so gut. Verschiedene Gründe, dann gab es auch, es ist keine Entschuldigung, aber dann gab es auch schon eine heftige Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Strittige Entscheidung. Und dann bin ich ein bisschen ausgerastet und hab eine rote Karte noch bekommen, dann war das Spiel vorbei.
Durch die rote Karte
hatte ich Punktverlust. Durch die rote Karte haben wir das Spiel verloren. Das ist eigentlich nur ein Punktverlust, aber es stand nach der Fehlentscheidung 17-16 für die anderen. Durch die rote Karte 18-16 im Tiebreak. Und dann sind die Sicherungen durchgebrannt und ich habe den Pfosten einen recht heftigen Kick gegeben und habe gemerkt, dass der Pfosten härter ist als ich und mir dann da den Fuß gebrochen. Und ja, dann wieder ein bisschen Pause. Da habe ich zwar noch die deutsche Meisterschaft gespielt.
Und gewonnen.
Aber habe mich danach dann auch gewonnen, ja. Aber habe danach mich auch am Knie noch operieren lassen, weil es auch nicht richtig gut war. Und seitdem geht es eigentlich bergauf. Hin und wieder habe ich mal eine Kleinigkeit.
Und wenn du dann mal spielen kannst, dann verdient ihr ja natürlich als Beachvolleyballer, oder sagen wir es mal, geh mal von dir aus. Du bist selbst auch Sportsoldat. Das heißt, du bist bei der Bundeswehr angestellt oder wie kann man sich das genau vorstellen?
Ja, genau, das ist so eine Förderung vom Staat für Sportler allgemein. Krieg da mein monatliches Gehalt und muss auch einen oder anderen Lehrgang machen, mich hin und wieder mal da in der Sportfördergruppe melden. Aber ja, im Prinzip ist es eine Förderung vom Staat.
Ist aber auch recht weit verbreitet unter Spitzensportlern.
Genau. Das machen im Beachvolleyball machen das außer mein Kollege und Laura Ludwig, Maggi Kosu machen das alle. Also ich glaube, wir haben 15, 16 Plätze in der Sportfördergruppe, weil es ja einfach auch Sinn macht und eine riesen Unterstützung ist.
Dann habt ihr natürlich den Vorteil, der Verband stellt euch Trainer, die müsst ihr nicht selbst zahlen, wie das andere Beachvolleyballteams, die eben nicht diesen Nationalteam-Status haben, machen müssen. Das heißt, ihr spart euch schon mal diese Kosten für einen Trainer oder so. Was fallen bei euch für Kosten an und was könnt ihr dann beispielsweise mit dem Preisgeld von Turnieren alles wirklich anstellen?
Genau, also wie du sagst, Trainer werden übernommen. Wir müssen unsere Reisekosten, heißt zu den Turnieren, Trainingslagern, Hotelkosten, solche Sachen, die zahlen wir alle selber. Es ist auch nicht wenig, weil wir eigentlich überall in der ganzen Welt spielen. Und da kommt schon auch was zusammen, kriegen da aber auch wieder Unterstützungen vom Verband in Form von Trainingslagerbudget, Reisekostenbudget und der Rest wird dann über Sponsoren, da haben wir auch echt sehr gute Partner an unserer Seite abgedeckt und genau, Preisgelder verdient man jetzt in der Saison nicht so viel, aber Ansonsten letztes Jahr lief es gar nicht so schlecht und das wird dann angelegt, das Preisgeld.
Sind die Preisgelder dann für euch wirklich Reingewinn oder sind alle anderen Kosten schon gedeckt?
Das kann man so, ja, weiß nicht, schwer so auseinander zu klamüstern. Uns geht es jetzt ganz gut, würde ich sagen. Wir müssen auch noch Sachen selber zahlen, also das Reisekostenbudget und so, das reicht nicht aus, um alle Kosten zu decken. Ob wir es dann von den Sponsorengeldern oder von den Preisgeldern nehmen, ja, ist ja dann mehr oder weniger egal. Aber uns als Beachvolleyballern geht es nach König Fußball und vielleicht auch Basketball, weiß ich jetzt nicht, wie es da so aussieht, aber geht es jetzt nicht so schlecht. Da gibt es ganz andere Sportarten, die den gleichen Aufwand fahren wie wir und deutlich weniger verdienen oder auch quasi nicht mal genug verdienen, um ordentlich über die Runden zu kommen.
Ordentlich über die Runden kommen ist auch ein gutes Stichwort für nach der Karriere. Es ist ja eigentlich, sag ich mal, wie eigentlich in jeder Sportart so, außer im Fußball, dass eigentlich die meisten Spitzensportler auch nebenher noch studieren. Da bist du auch nicht anders. Du studierst Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen. Wie intensiv studierst du oder findet man fürs Studium jetzt gerade eben so richtig gar keine Zeit?
Also ich probiere es schon zu machen. Also unser Alltag ist schon so gestaltet, dass wir mehr oder weniger so von 9 bis 17 Uhr schon auch mit dem Sport beschäftigt sind. Und da ist es nicht nur Trainings, da gilt Physiotherapie, Psychologie. Wir müssen, wie gesagt, unsere Reisen selber alles planen. Also quasi einiges Reiseunternehmen und dann so Orga-Kram fällt auch noch an. Also sind wir schon recht viel beschäftigt, auch noch extrem viel unterwegs. Aber trotzdem will ich da ein bisschen vorankommen und schreibe so 1 bis 2 Klausuren pro Semester. Probiere ich zumindest. Bin da jetzt ja, also in der Mitte von meinem Studium, würde ich sagen. Und will das, wenn ich aufhöre mit Beachvolleyball, dann soll das fertig sein. Dann will ich auch den Master haben. Aber ich will auch noch ein paar Jahre Beachvolleyball spielen. Vorher brauche ich es ja auch nicht. Von daher bin ich nicht mega weit, aber ich hänge jetzt auch nicht komplett hinterher.
Da auf jeden Fall aber schon mal ein Standbein zu haben, ist natürlich dann auch nicht schlecht. Weißt du schon, wo es nach der Karriere hingehen soll? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Willst du dem Sport treu bleiben? Wie sieht's da aus?
Ja, das weiß ich noch nicht so richtig. Können wir auch vorstellen, in irgendeiner Form dem Sport treu zu bleiben. Aber genauso gut auch mal was ganz anderes zu machen. Ich finde eigentlich ein eigenes Unternehmen immer ziemlich spannend, aber da fehlt mir noch die Idee.
Von daher, also falls irgendjemand von euch Sportgondelhörer, hier der Aufruf von Clemens Wickler, wer eine Idee für ein tolles Startup hat, Clemens ist finanziell liquide und kann investieren.
Genau, ein kleines Startup, da würde ich mich gerne beteiligen und einfach an den Luis melden, der vermittelt weiter und dann vielleicht kommt er, vielleicht kriegen wir was Cooles zusammen.
Du kannst ja vielleicht in Wein investieren. Wieso spreche ich Wein an?
Denn das frage ich mich
Beachvolleyballer
auch.
Ich vergleiche zumindest Beachvolleyballer häufig wie mit einem guten Wein. Je älter, desto besser. Clemens, woher kommt es, dass eigentlich im Beachvolleyball häufig die Weltspitze so ab 30 plus oder sagen wir zumindest mal 28 plus erst anfängt?
Ja, das stimmt. Also erstmal der Vergleich, der zergeht natürlich bei mir auf der Zunge. Das ist ein Traum. ich glaube, da spielt ganz viel Erfahrung mit rein. Wenn du bestimmte Situationen 10.000 Mal gehabt hast, dann weißt du, wie du da handeln musst. Und wenn du die erst 1.000 Mal gehabt hast, dann machst du vielleicht auch noch die eine oder andere dumme Aktion dabei oder halt einen Fehler.
Aber das ist ja im Fußball ja auch so. Was unterscheidet dann die Sportarten?
Das ist richtig. Aber ich glaube, im Beachvolleyball kommt es wirklich auf dich in der einen Sekunde an. Und im Fußball, wenn es bei dir nicht läuft oder keine Ahnung, als junger Spieler brauchst du vielleicht auch noch mehr Spritzigkeit. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso im Fußball die Jungs im jungen Alter auch gut sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da vielleicht nicht so viel Spielintelligenz braucht. Das will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist es so. No front.
Nee, aber ja, es ist, glaube ich, jetzt, ich will jetzt hier, ich hoffe, es sind jetzt nicht zu viele Leute sauer auf mich, aber es hat auch einen Grund, dass im Volleyball oder in solchen Sportarten einfach die meisten Leute Abi machen und auch irgendwie studieren und im Fußball das nicht der Fall ist. Also das kann ja nicht grundlos irgendwie so sein. Ich gucke auch gern Fußball jetzt für die Leute, die jetzt hier mir an die Gurgel wollen. Großer Werder Bremen-Fan, ich gucke jedes Spiel. Aber ja, also Beachvolleyball, da kann ich es auf jeden Fall sagen, da weiß ich es.
Hast du ein Thomas Schaaf-Plakat
in oder Thomas Schaaf in deinem Zimmer? Habe ich nicht von mir, aber so Diego. Diego ist sehr präsent. Er hängt zwar nicht bei mir irgendwo im Schlafzimmer rum, aber die Trikots sind im Schrank und werden immer wieder mal rausgeholt. Ja, ich glaube.
Und gehst du mit Tim Wiese auch Krafttraining machen?
Tim Wiese ist quasi mein Athletiktrainer, kann man so sagen.
Okay, und dann im Beachvolleyball spielt natürlich auch so eine gewisse Gelenkschonung ja auch noch eine Rolle, oder? Also kann ich mir vorstellen, dass man im Sand halt einfach weniger Verletzungen hat als in Kontaktsportarten wahrscheinlich,
oder? Ja, genau. Also eigentlich ist Sand ja schon, der verzeiht relativ viel. Und gibt auch nach, also du hast nicht wie in der Halle, dass es so viel auf die Gelenke geht, trotzdem.
Oder wie so ein doofer Pfosten.
Genau, sowas. Ja. Aber trotzdem, wir geben ja auch im Krafttraining extrem viel Gas und da werden unsere Gelenke nicht geschont und gehen auch an Grenzen. Ist jetzt vielleicht, einige verbinden Beachvolleyball so also schön Wettersportart, da ein bisschen draußen am Strand, ein bisschen hin und her zu spielen. Das ist auch Beachvolleyball, aber der größte Teil wird dann auch im Kraftraum und auf der Laufbahn, im Athletikbereich. Das nimmt genauso viel Zeit, wenn nicht sogar mehr Zeit in Anspruch wie unser Balltraining. Da müssen wir schon auch ordentlich schuften. Und das ist schon auch für die Gelenke jetzt nicht quasi schonend. Aber wie gesagt, Beachvolleyball selber schon schonender als andere Sportarten. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass man das sehr lange betreiben kann. Gibt gute Beispiele. Ein John Hayden mit 45 spielt noch World Tour. Ist natürlich auch eine Ausnahme.
Jake
Gibb, genau. Bei den Amis, die sind eh alle sehr alt, sind jetzt um die 40 rum, da die Top-Teams. Und auch in Europa hast du Spieler mit Mitte 30, Ende 30, die wirklich auf gutem Niveau.
Herrera, Gavira.
Richtig, die gut auf gutem Niveau spielen. Und es gab, so meines Wissens, keinen Olympiasieger unter 30. Also kann man das gut sagen, dass die Spieler ein bisschen reifen müssen, bis sie zu ihrer Blüte, vollen Entfaltung kommen.
Richtig. Vollen Entfaltung kommen. Aber nichtsdestotrotz ist schon eigentlich gerade eben so ein Trend zu erkennen, dass diese Regel ein bisschen durchbrochen wird. Oder wenn man jetzt, sage ich mal, euch sieht, ihr als recht für Beachvolleyball recht junges Team mit 23, 25, ja. Dann die Norweger, die, glaube ich, noch jünger sind, 22, 24.
Sind auch 23, so, 25.
Oder? Auch 23,
sind unsere Jahrgänge, 25. Ja.
Genau, und dann auch noch der russische Blockspieler Oleg Stojanovski, der auch sehr jung ist. Also es kommen immer mehr so die jungen Wilden.
Ja, also das ist jetzt schon ein Trend auch in den letzten Jahren, dass da ein paar Junge, beziehungsweise Norweger, sind Weltranglisten Erster, also das beste Team der Welt ist 23 und 25 Jahre. Die sind auch für Tokio nächsten Jahr der Top-Favorit. Von daher wäre es jetzt nicht ausgeschlossen, dass der Olympiasieger nächstes Jahr vielleicht nicht über 30 ist, sondern unter 30 und im besten Fall kommt auch nicht aus Norwegen.
Sondern aus Hanfeld, Starnberg.
Nein, aus Deutschland, hoffentlich. Das wäre schön.
Elas Flüggen würde ich es echt sehr gönnen.
Elas Flüggen, genau.
Clemens, was sind denn deine persönlichen Ziele, die du jetzt sowohl mit Julius oder auch noch alleine irgendwie noch erreichen willst? Ist es wirklich erstmal nur die Olympiateilnahme oder sagst du, hey, bei mir zählt nur Olympiagold, sonst nichts?
Also mein größtes Ziel ist eigentlich glücklich zu sein im Leben. Und nee, Quatsch. Also ist auch wirklich ein Ziel, weil ich finde, wenn man glücklich ist, dann funktioniert einfach vieles auch leichter. Einfach auch Spaß am Leben zu haben. Und dann ist auch ein Ziel von mir, irgendwann mal eine Familie zu haben. Das ist auch für mich sehr wichtig. Aber dann sportlich gesehen bin ich, was meine Ziele angeht, also es ist schon immer mein Ziel, irgendwie ein sehr hohes Ziel, im Beachvolleyball alles zu gewinnen, was man gewinnen kann. Und da zählt dann Olympia, WM, EM. Das sind die drei Sachen. Die habe ich jetzt bisher alle noch nicht gewonnen. Von daher muss man da irgendwann mal anfangen.
2021 kannst du ja dann schon mal anfangen, vielleicht in die Olympia-Medaillensammlung hier und da etwas hinzuzufügen. Zum Abschluss aber nochmal einen Blick auf die European Championships, mit denen wir angefangen haben. Also ich glaube, es sind 9 Sportarten mit Beachvolleyball, es sind noch 8 hauptsächlich irgendwie Leichtathletik, Turnen, Rudern, Triathlon, also viele, viele Sachen dabei. Und Tischtennis, Beachvolleyball ist eben dann am Ende die Beachvolleyball-Europameisterschaft nur noch dazu eben da angegliedert worden. Aber jetzt können wir uns ja in 2 Jahren, vor allem wir Münchner hier mit der Europameisterschaft, auf jeden Fall auf ein qualitativ nicht unbedingt schlechteres Turnier als die Weltmeisterschaft blicken, erfreuen. Weil wenn wir jetzt mal auf die Weltrangliste blicken, dann sind, glaube ich, 6 der 10 besten männlichen Teams sind auf jeden Fall aus Europa. Und im Damen-Beachvolleyball ist Deutschland vor allem auch eine sehr starke Nation. Insofern wird es auf jeden Fall ein fettes Turnier in München, oder Clemens?
Definitiv. Also, wenn ihr jetzt die Sportgondel schon hört, bleibt weiter dran. Da wird bestimmt noch mal irgendwann was kommen. Und ich hoffe, dass dann einige von euch auch 2022 die European Championships allgemein verfolgen, vielleicht verschiedene Sportarten sich mal angucken, aber auch mal bei Beachvolleyball hängen bleiben. Das würde mich persönlich sehr freuen.
Glaubst du, es hängt vom Resultat ab oder kannst du jetzt schon sagen, welches Turnier dir wichtiger ist? Die Heimweltmeisterschaft in Hamburg im vergangenen Jahr oder die European Championships, die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2022 in München?
Also wenn du mich einfach gefragt hättest, eine WM oder eine EM, dann wäre ich natürlich bei der WM, weil eine WM ist schon größer als eine EM an sich. Jetzt, wenn wir das Ding gewinnen würden, dann würde sich das vielleicht noch mal ein bisschen ändern, weil ja, eine EM in meiner Heimatstadt zu spielen, glaube ich, wenn wir dann da nicht sang- und klanglos ausscheiden, könnte für mich emotional vielleicht sogar noch einen Tick größer werden als die WM, obwohl die WM einfach schon so cool war, dass ich gar nicht weiß, wie man das noch toppen kann. Aber ja, ich lasse mich dann gerne in 2 Jahren ins Besseren belehren. Und vielleicht kann ich im Nachhinein sagen, die EM ist das zweitschönste Turnier meines Lebens, weil dazwischendrin kommt ja noch Olympia in Tokio.
Ach, gibt's auch. Oder Paris oder L.A., je nachdem, wie es dann verletzungstechnisch oder alles Mögliche, was ja alles passiert.
Ob ich gut genug weiter bin, das ist dann die Frage. Oder ob du gut genug
weiterhin bist, alles Mögliche spielt dann natürlich auch noch eine Rolle. Clemens, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, auch wenn es weit hin ist, auf die European Championships 2022 in München. Ich bin gespannt, ob du dann auch dem Julius schön München zeigst und ihm davon überzeugen kannst, dass München die schönere Stadt ist als Hamburg.
Das ist, das sieht ja jeder. Da muss man keinen überzeugen.
Na dann, viel Erfolg auf dem ersten Mal Weg Richtung Olympia, das ja auf jeden Fall das allergrößte Ziel für euch erstmal ist, dass ihr noch einiges an Muskelmasse zulegt. Ihr beiden Team Lauch, oder? Oder darf man euch so nicht nennen?
Das darf man jetzt. Also wenn zweimal Julius da stehen würde, könnte ich mich mit Team Lauch anfreunden. Aber ich bin ja auch noch da.
Die Sportgondel.
Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.